Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Herzlich willkommen zu einer neuen, der inzwischen 101. Folge meines Podcasts Draußen mit Klausen. Wie schön, dass Sie dabei sind. Ich habe mir in der Vorbereitung zu dem heutigen Gespräch mal kurz überlegt, ist das jetzt ein großes Thema, was ich mir vorgenommen habe mit meinen Gästen oder ein kleines? Und dann habe ich diesen Gedanken aber schon wieder weggetan und habe mir eher gedacht, egal wie groß das konkrete Thema ist, über das wir reden, die grundsätzlichen Fragen, die sich daran anknüpfen, die sind schon ganz schön groß und tief. Ich sag mal, wie gehen wir mit unserem kulturellen Erbe um? Was bewahren wir davon? Was geben wir weiter? Wo freut es uns? Wo löst es Widerstände aus? Reizt zu Protest? Erscheint uns hochproblematisch? Das sind jetzt sehr, sehr grundsätzliche Fragen und die will ich diskutieren mit einer Vertreterin und einem Vertreter der Initiative Critical Classics, die vor kurzem durch die Medien gegangen sind. Dadurch habe ich sie zum Teil auch wahrgenommen, nämlich wo sie, vielleicht habe ich das, spreche ich das falsch aus, dann gibt es gleich eine Korrektur, eine diskriminierungsfreie Version von Mozarts Zauberflöte erarbeitet haben und sich jetzt die Johannespassion von Johann Sebastian Bach vornehmen. Das als kleines Intro und jetzt begrüße ich meine beiden Gäste. Diesmal sind wir zu dritt, normalerweise immer zu zweit, aber diesmal zu dritt, nämlich Anne-Marthe Kühn und Berthold Schneider von Critical Classics. Und damit alle so ein bisschen die Stimmen auch gleich gut zuordnen können, sagt Anne-Marthe Kühn erstmal, wer sie eigentlich so ist.
Ja, schön, dass wir hier sein können. Vielen Dank. Ja, mein Name ist Anne-Marthe Kühn. Ich bin Musiktheaterdramaturgin, auch Produzentin, auch schreibe auch gerne mal selber an dem einen oder anderen Libretto rum und ja, habe mich vor allen Dingen so der Stückentwicklung verschrieben, auch in den eher so, genau, im experimentelleren oder neuen Musiktheaterbereich. Ich bin momentan noch an der Kölner Oper tätig, wo genau das eigentlich ja sozusagen das, ja, das täglich Brot ist, Uraufführungen an den Start zu bringen, aber natürlich bei allem, was wir neu gestalten, neu machen, können wir die ganze ganze Tradition natürlich nicht vergessen. Und deswegen fand ich die Initiative Critical Classics so spannend, weil es eben darum geht, bestehende Werke, die einen großen Fundus an Tradition mitbringen, nochmal neu anzuschauen und zu sagen, wie können wir das heute rezipieren?
Das gucken wir uns gleich in Ruhe an und besprechen wir Berthold Schneider. Mögen Sie sich kurz vorstellen?
Gerne. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier mitdiskutieren zu dürfen. Mein Name ist Berthold Schneider. Ich war zuletzt 7 Jahre lang Intendant der Oper in Wuppertal und als solcher natürlich verantwortlich für das Repertoire, was dort aufgeführt wurde und eben auch für die Art, wie es aufgeführt wurde. Und aus dieser Erfahrung heraus ist eigentlich dieses Projekt dann auch entstanden, Critical Classics.
Genau, vielleicht eine ganz normale Frage, aber es ist doch interessant. Das ist ja jetzt, Sie sind ja kein Riesenbüro und Sie, die liebe Frau Kühn, haben gesagt, Sie haben noch einen anderen Hauptjob. Ist das Ehrenamt, halbamtlich? Ist das freiwillig? Wie finanzieren Sie sich? Vielleicht nur mal ganz kurz, damit man weiß, da geht man schnell drüber hinweg, wer Sie eigentlich so sind.
Also das ist im Prinzip alles Ehrenamt bisher. Mhm. Wir haben jetzt eine winzige Förderung bekommen von einer Stiftung, die sich eben auch für diskriminierte oder unterrepräsentierte Gruppen einsetzt. Und ansonsten ist es alles Ehrenamt. Das machen wir umsonst. Ja. Machen das eigentlich, weil wir dran glauben.
Dann war das ja gar keine so langweilige Frage, sondern zeigt, dass hier ein echtes Anliegen vorliegt für Sie beide und Ihre Mitstreiterinnen und Streiter. Was ist denn genau das Anliegen? Und habe ich das richtig formuliert, dass Sie gesagt, dass es Ihnen ein Anliegen ist, klassische Werke der großen Musik diskriminierungsfrei zu gestalten? Oder habe ich das falsch formuliert? Dann erklären Sie uns doch mal Ihr Anliegen.
Anne-Marthe, willst du?
Oder soll ich? Ja, Ich kann ja mal ganz kurz ein bisschen anfangen, weil ich glaube, diskriminierungsfrei ist ja das, was wir nie hinbekommen werden. Das ist uns, glaube ich, allen klar, aber diskriminierungsarm würde ich das bezeichnen. So hat es auch Aschkin damals ausgedrückt, ne? Als der Prozess losging zur Zauberflöte, zur Entwicklung. Genau, ich glaube, darum geht es eher, dass ein gesteigertes Bewusstsein da ist, wo können Diskriminierungen überall auftauchen, in verschiedensten Bereichen. Und genau, also eben sei es irgendwie aufgrund des Geschlechts, aufgrund der Herkunft, verschiedenste Weisen, und darauf ist der Fokus gerichtet.
Also jedes Kunstwerk spiegelt ja die Situation seiner Zeit wider. Vor allen Dingen, wenn es um die Fragen der Haltung, Moralvorstellungen, Umgang miteinander, das ist ja ganz eng verbunden, darum geht es ja in der Kunst. Wir in Musiktheater, und nur darum geht es, Musiktheater, Oratorien, laborieren ja viel, oder die Grundlage unserer Arbeit sind Werke, die 100, 200, 300, manchmal 400 Jahre alt sind. Das heißt, diese Werke spiegeln in irgendeiner Form ihre Zeit. Sie haben Inhalte, die wir für zeitlos erachten. Deswegen führen wir sie überhaupt auf. Und dann haben sie natürlich Teile, wo man sagt, würde ich heute nicht mehr so schreiben. So. Und der Kern dieser Initiative, die wir haben, ist die Frage, wie sollen wir damit umgehen, mit dieser Situation? Und da gibt es durchaus Ansätze. Wir sind da jetzt nicht die Ersten, denen das aufgefallen ist. Oh, in der Zauberflöte, da werden sexistische Sachen gesagt. Das weiß jeder. Das ist auch unstrittig. Bisher gibt es eine Form des Umgangs mit solchen problematischen Stellen, in dem die Regie-Teams sich überlegen, wie kann ich die Erzählung, die ich darstelle, so formen, dass problematische Inhalte gekontert werden, dass die in einem anderen Licht erscheinen, dass ich vielleicht merke, dass derjenige, der da was Problematisches sagt, vielleicht nicht ganz so ernst genommen werden sollte. Das ist im Moment die Herangehensweise, die ich so am meisten beobachte. Im Schauspiel übrigens ganz anders. Das ist auch interessant im Schauspiel.
Kommen wir gleich nochmal drauf, den Vergleich. Ja, dem Schauspiel finde ich nochmal nochmal gesondert. Ja. Aber jetzt diese beiden Dinge, vielleicht zwei Rückfragen. Das eine ist, wo fängt für Sie Diskriminierung an? Man könnte ja sagen, alle Stücke sind, also des klassischen Erbes, sind halt einfach alt und tradieren alles Mögliche, und manches ist dann auch manchmal vielleicht ein bisschen kurios oder befremdlich oder einfach alt oder so geht man nicht mehr miteinander um. Das die erste Frage ist, wo würden Sie sagen, das ist jetzt mehr als nur historisch vergangen und da haben wir eine Differenz? Wo würden Sie sagen, das ist jetzt schon richtig diskriminierend? Das ist die eine Frage. Die zweite Frage, die finde ich eben besonders interessant, weil Sie ja schon angedeutet haben, Ihnen reicht es nicht zu sagen, wir machen das in der Inszenierung. Also in der Art, wie dann, kommen wir gleich noch drauf, was man mit Papageno anstellen könnte, sondern wir wollen in den Text eingreifen. Vielleicht diese beiden Fragen. Was ist eigentlich wo fängt Diskriminierung an, und warum würden Sie sagen, Inszenierung ist jetzt zwar auch ein tolles Instrument, reicht aber nicht?
Fange ich mal an.
Und dann genau, Sie wechseln sich fröhlich ab.
Also ganz wichtig ist bei Fragen der Diskriminierung, ist, dass es durchaus nicht darum geht, was wir für diskriminierend halten. Es gibt objektivierbare Kriterien, wo man sagen kann, das ist jetzt wirklich diskriminierend. So, das N-Wort ist diskriminierend, wenn ich es benutze. Mhm. Und es leistet Diskriminierung Vorschub. Das ist eigentlich das Wichtigste. Das ist dieses Vorschubleisten, dass ich etwas vertiefe, dass ich Stereotype vertiefe. Mhm. So. Und das Allerwichtigste ist es, dass es nicht darauf ankommt, was Annemarie Kühn sich darunter vorstellt, was sich Bertolt Schneider darunter vorstellt, sondern dass man verschiedene Menschen an den Tisch bekommt, die A, einen unterschiedlichen Background haben, dass man Menschen des globalen Südens einbezieht, dass man Menschen diverser Geschlechter oder Ansichten, was auch immer, Identitäten mit an den Tisch bekommt, damit diese Sichtweisen einfließen und dann natürlich Professionelle. Also da gibt es ja, es ist ja jetzt kein Hobby, sondern da gibt es natürlich ganz viel wissenschaftliche Arbeit zu. Was ist diskriminierend? Was sollte man darunter verstehen? Und das ist etwas, was im Fluss ist. Das ist nichts, was in Erz gegossen ist, wo man sagt, also wir wissen jetzt heute, jetzt haben wir das, die letzte Seite des Buches geschrieben, wir wissen, das ist diskriminierend, der Rest ist okay. So soll man sich das nicht vorstellen. Und das hat ganz fundamentalen Einfluss auf unsere Arbeit, weil wir unsere Arbeit auch als im Fluss begreifen. Das heißt, wir machen das jetzt. Und wenn jemand in 3 Jahren dieselbe Arbeit nochmal macht, kommt er oder sie vielleicht zu anderen Ergebnissen. Das ist ganz wichtig. Es geht nicht ums Private, unsere Befindlichkeiten. Es geht nicht um die Befindlichkeiten unserer Expertinnen, sondern es geht da wirklich um Dinge, die Vorschub leisten, einer Vertiefung von Stereotypen mit dem entgegenzuwirken.
Ich kann dem kaum was entgegensetzen, schon gleich gar nicht, aber hinzufügen. Vielleicht wirklich das Einzige nochmal, den Gedanken, den wir auch schon oft mehr besprochen haben, dass wir schon nochmal mehr das Publikum in den Blickwinkel rücken. Also dass es gar noch nicht nur um diese geschlossene Entität des Kunstwerks geht, sondern wirklich um die Wirkung beim Publikum und auch bei einem diversen Publikum, bei einem sehr viel diverseren Publikum, als wir es uns vor 10 Jahren vielleicht sogar noch vorgestellt haben, weil einfach, weil die Gesellschaft diverser, lauter auch geworden ist. Menschen, die vielleicht früher nicht so viel zu Wort kamen, haben jetzt eine viel, viel stärkere Stimme und nutzen sie auch. Und es ist natürlich, also ist ja auch von jedem Opernhaus eigentlich das Ziel, diversere Menschen anzusprechen. Man wünscht sich ein wirklich gut und bunt gemischtes Publikum, und das kann man nur ansprechen, wenn man wenn man darauf achtet und darauf Wert legt, eben nicht irgendwelche, also nicht mal nur Stereotype, sondern letztendlich wirklich vielleicht schmerzhafte Formulierungen immer wieder zu retradieren sozusagen, also zu reproduzieren. So, da bleibt man sonst stehen.
So, das. Und warum würden Sie sagen, jetzt reicht dann sozusagen die Kommentierung, Relativierung, Textkritik in der Inszenierung nicht? Warum sagen Sie, da müssen wir einen Schritt weitergehen? Weil das Publikum das auch einfordert. Also ich fand ja diesen Aspekt jetzt nochmal wichtig. Sie machen das ja nicht nur aus so einer Dramaturginnen-Profi-Perspektive aus, sondern mit Blick auf ein sich veränderndes Publikum. Ist es das oder gibt es noch andere Gründe?
Ich würde sagen, dass diese Inszenierungsansätze gehen A, zum Teil nicht weit genug, und B, sind die oft aus der Theaterpraxis heraus so Kompromisslösungen, die zum Teil aber dann auch nicht wirklich hundertprozentig funktionieren, die zum Teil letztendlich die inneren Binnenkonflikte des Stückes teilweise außer Acht lassen. Die erzählen dann sozusagen, die walzen so ein bisschen drüber, weil sie wissen, okay, wir müssen jetzt hier was lösen, was problematisch ist, gehen aber gar nicht so richtig in die Tiefe. Und das könnte man oder kann man eben mit einem veränderten Text sehr wohl, weil man da viel stärker reingehen kann. Und man kann eben dieses Team, was wir auch zusammengestellt haben, an einen Tisch holen, wenn man das einmal macht. Aber jedes einzelne kleine Haus in Deutschland würde das wahrscheinlich nicht auf die Beine stellen können.
Ich finde ja auch wichtig, dass wir schauen, wie die Praxis im Moment aussieht. Also indem es eine Notwendigkeit gibt, durch die Inszenierung Dinge zu framen und teilweise ins Gegenteil zu verkehren dessen, was gesagt wird. Das ist notwendig, weil die teilweise ganz klar wirklich beleidigend sind, diese Texte. Wenn Sie die so lesen, würden Sie sofort sagen, das geht ja gar nicht. So, und dann sagt das live ein Mensch auf einer Bühne, das hat ja eine gewisse Kraft. Und das passiert im Hier und Jetzt, und das passiert noch mehr im Hier und Jetzt, wenn eine Inszenierung modern ist. Wenn es eine traditionelle Inszenierung ist, die so aussieht wie vor 300 Jahren, dann ist das so ein bisschen wie, ich gucke auf einen Rembrandt drauf. Obwohl auch die Personen leben ja bei uns. Die sind ja nicht gemalt und tot, sondern die leben, die sagen es. So, und dieses dagegen inszenieren, da bin ich jetzt bei Ihrer Frage nach dem Publikum. Was wünscht sich das Publikum? Also da ist ganz klar, das Publikum wünscht sich nicht, dass gegen ein Stück aninszeniert wird. Das ist eine sehr, sehr deutliche Haltung, die uns immer wieder gespiegelt wird. Und wir können aber bestimmte Stücke gar nicht aufführen, ohne bestimmte Dinge ins Gegenteil zu verkehren, weil sie einfach unerträglich sind. So, und da sind wir jetzt so in so einer Situation gelandet, die Leute werden sensibler, die Leute spüren da mehr Widerstand, die Regisseurinnen sind sehr damit beschäftigt, mit dieser Frage, wie kann ich die Stücke vermittelbar machen? Und dann ist, finde ich, ruft es geradezu nach der Frage, gibt es andere Möglichkeiten, damit umzugehen?
Ich hatte jetzt, während ich Ihnen zuhörte, kamen mir zwei Konzerterlebnisse aus diesem Jahr nochmal in den Sinn. Erzähle ich kurz einmal die Matthäus-Passion, dirigiert und inszeniert von Theodor Kurenzis, der sich, also einerseits war das irgendwie fantastisch und andererseits hat er sich so doch einige richtige inszenatorische Eingriffe erlaubt. Über die wir dann mit meiner Familie, wir waren da mehrere, dann irgendwie 3 Wochen lang noch diskutiert haben, was war daran sinnvoll, was war daran ein Mätzchen, was war erlaubt, nicht erlaubt. Also es war ganz interessant, also es war richtig, also durch eine inszenatorische Idee oder mehrere, ganz neues, anderes Hören. Das fand ich total interessant. Und dann 2 Tage später hatte sich so ergeben, hörten wir eine wirklich klassische Aufführung von Handels Israel in Egypt. Tolle Musik, super Orchester, toller Dirigent, alles picobello. Nur dazu sagen, wo ich da ist ja gar keine inszenatorische Idee, und wenn es dann kommt zu dem schönen Vers The Lord is a man of war, und dann hat man diese ganze Israel-Gaza-Geschichte und so, und darauf hat das gar keinen Bezug genommen. Da dachte ich, meine Gott, was für eine, wie schade eigentlich. Also, und das bringt mich jetzt nochmal auf das Stichwort, das Sie vorhin gebracht haben, Herr Schneider, Theater. Das wäre in der Theateraufführung nie passiert, sondern da werden ja manchmal bedauere ich das, dass nicht einfach mal klassische Stücke einfach mal sauber runtergespielt werden, dann habe ich das wieder verstanden. Ich habe sie ja auch nicht alle komplett drauf, dann habe ich ein Bildungserlebnis, habe ich den Text wieder vor Augen. Das findet man ja in Deutschland sehr, sehr selten, in anderen Ländern schon. Also da wird eigentlich jeder...
Dem würde ich sofort widersprechen.
Nee, ja.
Also, ja, das finden Sie in Deutschland natürlich. Vielleicht, jetzt will ich Ihnen nichts unterstellen, wo Sie ins Theater gehen, aber wenn Sie mal in die Fläche gehen und mal gucken, wie da so die Butterflies aussehen oder die Zauberflöten, das ist mal ein bisschen moderner, oder eben an der Staatsoper in Berlin können Sie auch eine Zauberflöte sehen. Ich weiß gar nicht, ob die immer noch läuft, die wirklich sich an Schinkel orientiert in den Bühnenbildern. Also das ist jetzt nicht so, dass das aus der Welt wäre, dass man Stücke so aufführt, wie das dann im Klavierauszug so steht, mit allen Vorbehalten, was so eine Formulierung sagt. Wenn ich Ihren Erlebnissen noch eins hinzufügen darf, das hatte ich gerade am Wochenende, hier gab es in Köln eine Premiere von Der Schöpfung von Josef Haydn, inszeniert, vollszenisch. Und dann gibt es eben am 6. Tag der Mensch erschaffen und Adam und Eva, so bei der Geburt oder bei der Schaffung Evas, krümmten sich schon so ein bisschen so die Menschen. Und dann gibt es eine relativ lange Passage, die eben nicht aus der Bibel kommt, wo Eva und Adam ihr Verhältnis klären. Und das ist ganz klar so, dass sie halt sagt, führe mich, ich folge dir, ich werde dir immer folgen. Und Adam das sozusagen aus seiner Perspektive noch verstärkt. Das ist nicht Bibel, das ist dieses Werk, und die Leute haben sich in den Sitzen neben mir gekrümmt. Das war wirklich ganz, also man merkt, dass es ein großes Unbehagen gab. Die Inszenierung ist darauf eingegangen, da gab es eine Figur, die stumm war und dann irgendwie sich so fragte, was erzählen die da eigentlich? Und am Ende ist sie in Ohnmacht gefallen. Es gab einen großen Lacher. Und man sitzt natürlich so da und fragt sich, warum hören wir uns jetzt diese 2 Minuten an, die ganz viele Menschen unerträglich finden? und sagen dann am Ende, ja, wir sind uns einig, dass wir das ja alle blöd finden.
Okay. Aber vielleicht ein kleines Missverständnis. Ich wollte hinaus auf den Unterschied zwischen Sprechtheater und Musiktheater. Und im Sprechtheater, so erlebe ich das und das auch bei kleineren Häusern, da ist der Text nie heilig und sakrosankt. Da wird eingegriffen, da wird was sowieso immer was gekürzt und so, aber auch mal was dazu getan. Mein Eindruck ist, aber da sind Sie, kennen sich besser aus, ist, dass im Musiktheater der Text noch mal sehr viel unantastbarer ist als im Sprechtheater. Einerseits, aber da kriege ich wahrscheinlich gleich böse E-Mails, weil diese Klassik-Szene noch mal konservativer ist als so eine Theaterszene. Und zweiter Grund, weil natürlich der Text immer mit der Musik verbunden ist und da kann man nicht mal einfach mal drei Takte raushauen, die man nicht mag oder so. Also da ist schon noch mal, deshalb ist Ihr Ansatz für die Oper etwas, wo man sagen kann, im Sprechtheater wäre das jetzt nicht so ein Riesenthema, oder bin ich da falsch gewickelt?
Ich würde schon sagen, dass es also im Sprechtheater geht das deutlich einfacher, auch schneller und selbstverständlicher. Ich glaube, der Diskurs ist da auch schon ein ganz anderer. Also wir haben jetzt aus meiner Erfahrung an der Neuköllner Oper, haben wir sowohl mit Schauspielern als auch mit Sängern zu tun. Und das sind, also da prallen Welten aufeinander, ne? Also wenn wir mit den Schauspielern unterwegs sind, dann gibt es da heiße Grundsatzdebatten und da wird irgendwie nicht lange gefackelt. Irgendwie, wenn irgendwie jemand was nicht passt, wird das rausgehauen und das war's dann mit dem Text. Und das ist, allein wenn SängerInnen mit dabei sind, ist es gleich eine andere Diskussion. Da wird viel vorsichtiger argumentiert, da hat man ganz große Angst zu ändern und traut sich da jetzt nicht ran. Aber das ist jetzt natürlich auch die Jetztzeit und die Uraufführung, die wir da machen. Bei klassischen Werken, ich glaube auch einfach in der Opernpraxis, da wird ja erstmal auch nicht wirklich, das steht einfach gar nicht zur Debatte. Da wird auch der Sänger, Sängerin nicht einbezogen auf der Bühne und sagt, und es wird gesagt, ja, wie empfindest du denn die Figur? Da wird einfach gesagt, hier steht es und los geht's. So, jetzt mal kurz gefasst. Genau.
Ja, nee, das kann ich schon nachvollziehen. Gibt es natürlich auch nochmal Unterschiede, aber
ja, logisch.
Aber von der Grundhaltung auch eben, ich glaube, ganz wesentlich ist auch einfach auch nochmal, es richtig zu spielen. Also musikalisch richtig zu spielen, ist nochmal ein anderer Wert als am Sprechtheater. Artikuliert man auch ordentlich, aber das ist einfach nochmal was anderes. Und dann in dieses feine Gefüge von Text und Musik einzusteigen, das ist eben nochmal eine extra Herausforderung. Aber
wenn ich da kurz einhaken darf, also diese, ich nenne das jetzt mal Befindlichkeit, das ist wertend und ich meine das auch so, diese Befindlichkeit, dass wir sagen, also, da hat ja immerhin Mozart seine Feder in dieses Tintenfass getaucht, um dann diese Note zu schreiben und dann stand da dieser Text und der hat ihn inspiriert, so, da können wir doch jetzt nicht ran. Also, wichtig bei uns erstmal, wir ändern ja keine Noten, so, wir ändern nur Text, wir streichen auch nichts und alles, was wir machen, sagen wir, muss funktionieren in einer modernen Inszenierung, aber auch in einer klassischen Inszenierung. Da darf es nicht rausstechen, es darf nicht auffallen. Das sind unsere Vorschläge. So, aber wichtiger, zu Mozarts Zeiten hätten die Komponisten, es gab ja nur Männer, ein paar Frauen gab es auch, stimmt, also hätten die Komponistinnen und Komponisten gar nicht verstanden, was sie meinen, mit einem Vorbehalt etwas zu ändern an einem Werk, weil das an einem Aufführungsort X besser wäre, wenn man es ändern würde. Die hätten sofort gesagt, na klar ändern wir das. Also, sie haben in einem Werk eine Schlafzimmerszene, in einem musikalischen Werk. So, dann gehen sie an einen, das waren ja alles Reisetruppen, dann kommen sie mit dem Werk an einen pietistischen Hof, wo es undenkbar ist, dass man in einem Schlafzimmer, also wenn ein Schlafzimmer auf der Bühne zeigt, dann wäre die Szene natürlich in den Salon gewandert. Das ist doch total klar. Da hätte auch niemand gesungen. Da steht ein Bett. Dann hätte er gesungen, da steht ein Sofa. Das hätte man unbedingt geändert. Ganze Opern, deren Titel vielleicht, also wo vielleicht am Ende der Titel übrig geblieben ist, die Ouvertüre und ein paar Duette. Da wurden Arien geändert ohne Ende, Rezitative wurden viel beibehalten. Das war ja das Gerüst der Handlung. Aber eine Arie, die man von einem anderen Komponisten besser einfügen konnte, das wurde natürlich gemacht. Oder vielleicht, weil es gesanglich besser passte, weil Sänger X damit besser umgehen konnte. Das hatte eine unglaubliche Dynamik und es ging immer um eins. Und das war das, was Ennemarte eben angesprochen hat. Es ging immer um den Zuschauer. Es ging immer um die Person, wer rezipiert dieses Werk. Es ging nicht darum, wer führt es auf oder das Werk als Werk. Also wenn Sie bei Idomeneo zum Beispiel, Mozarts Oper Idomeneo, bei der Uraufführung stand auf dem Theaterzettel sein Name nicht. So. Und bei uns, also unsere ganze Wahrnehmung und Wertung dessen, was Autorenschaft angeht und wie Autorenschaft zu leben ist, es steht nicht in der Tradition dieser Zeit, wo es entstanden ist, sondern da sind Jahrhunderte dazwischen und da hat sich sehr, sehr, sehr viel verändert.
Okay.
Und man muss es auch sagen, es ist auch ein bisschen weniger Dynamik dadurch da.
Genau, das ist einerseits natürlich eine Aufladung an Bedeutsamkeit, das ist der klassische Kanon und so. Ja. Das Zweite, aber damit will ich schon überleiten von Mozart, das jetzt nicht mein Hauptthema ist, sondern die Johannespassion. Wenn ich auf mich selber jetzt achte und nicht für andere spreche, dann höre ich sehe ich beim Theater und bei der Oper noch viel mehr immer den historischen Abstand mit. Also das ist jetzt kein Bekenntnisstück und die das da singt, die folgende Arie oder Papageno oder Königin der Nacht. Das sind Figuren, die sind fiktiv, die kommen aus einer anderen Zeit. Und ich reflektiere, wenn ich reflektiere und nicht nur genieße, ja immer auch diesen Unterschied mit. Deshalb, und das finde ich gerade wichtig, weil der Umgang mit Historie ja immer auch Einübung von Umgang mit Fremden ist. Deshalb wäre ich da eher sozusagen intuitiv dabei zu sagen, dann ist sozusagen dieser Unterschied, da wurde ein Stück fremd und wo berührt es mich plötzlich? Ne, das ist ja immer das Interessante. Ich gucke was Altes an, das mir manchmal ganz nahe kommt und dann berührt mich und dann merke ich manchmal, es ist aber doch ein Unterschied. Dafür brauche ich auch die historische Fremdheit. Es ist aber was anderes und deshalb komme ich jetzt auf die Johannespassion, wo dieser Text, das war jetzt auch nicht ein reiner Bekenntnistext ist, das ist eine Kantorei, die singt das und das sind Solisten, die singen das. Zugleich kenne ich natürlich die Aufführung der Johannespassion in christlichen Kirchen am Karfreitag. Also das ist jetzt nochmal was anderes als, keine Ahnung, man geht zu Bayreuth ins Festspielhaus. Na, obwohl, das lassen wir, Wagner lassen wir jetzt mal draußen.
Und Verdi müssen Sie auch draußen lassen.
Ja, ja.
Genau. Der würde jetzt schon die Decke hochgehen, weil das ja ein großer Realist war.
Genau.
So, also lebende Menschen.
Aber jetzt mal, genau, aber dieses Thema, was löst ein Stück aus, was sagt es aus und was löst es aus bei denen, die da sind, heißt ja auch, und deshalb kommt die Johannespassion, an welchem Ort wird das eigentlich aufgeführt? Und da ist mir nur besonders wichtig, gibt zwar ja auch säkulare Orte, an denen diese großen Obertöne aufgeführt werden, aber natürlich vor allen Dingen auch in den Kirchen. Deshalb ist Johannespassion so besonders virulent und ja nicht ganz neu als Thema. Da haben Sie die Ergebnisse noch nicht vorliegen, aber wie gehen Sie da, deshalb haben wir nur die Frage, wie gehen Sie denn daran? Also wie ist jetzt Ihr Ansatz? Wie fangen Sie das an?
Ich? Okay. Also nicht viel anders als bei der Zauberflöte. Es ist nur ein bisschen komplexer. Das Wichtige ist erstmal, dass man den Text liest. So, und dann haben wir so eine Kerngruppe, die jetzt versucht zu, also auch wieder transdisziplinär, versucht zu identifizieren, wo könnten denn Probleme sein. So, und dann haben wir nach diesen Sitzungen, die haben noch nicht stattgefunden, nach diesen Treffen, haben wir dann ein Dokument, wo es einfach mal gelbe Stellen gibt, wo man sagt, darüber müsste man mal sprechen. So, und parallel dazu bauen wir jetzt ein Expertinnengremium auf, wo ganz viele Menschen aus unterschiedlichen Bereichen, vor allen Dingen die Stakeholder natürlich, also das heißt die jüdische Gemeinschaft, die christlichen Gemeinschaften, weil es wird ja auch in katholischen Kirchen aufgeführt, das Werk, die Musikerinnen, abgebildet werden. Sowohl Laienchöre führen es auf, als auch Profiköre führen es auf. Wir brauchen den genauen historischen Kontext. Das heißt, wir brauchen Historikerinnen dabei, die uns sagen, was bedeutet das eigentlich, wenn von Pharisäern gesprochen wird oder eben nicht von Pharisäern, sondern von den Juden. Was heißt denn das eigentlich? Wer war denn da eigentlich? Was bedeutet das, wenn eine Johannespassion, ein Johannesevangelium 200 Jahre nach Jesu Geburt geschrieben worden ist? Ich bin überhaupt kein 100. Wissenschaftler. 100, ich habe es anders gelesen, aber okay. Egal. Was bedeutet so eine zeitliche Distanz? Also wir müssen da ganz viele Sachen einordnen, was wir jetzt gar nicht können. Wir brauchen unbedingt die musikalische Praxis in ganz vielen Bereichen dabei. So, und mit denen führen wir dann Gespräche und sagen, was bedeutet diese Stelle für euch? Was würdet ihr euch vielleicht wünschen, wie es vielleicht anders sein könnte? Dann spielt eine große Rolle natürlich, wo kommen die Texte eigentlich her? Das ist ja jetzt kein homogenes Werk, wo man sagt, also der hat einfach das Johannesevangelium genommen in der Luther-Übersetzung und hat das jetzt runter, sondern das ist ja mit ganz vielen Einschüben, da sind Choräle drin, da sind Arien drin. Die Texte haben teilweise eine historische Tiefe von Bach aus gesehen von mehreren hundert Jahren. Da kommen die her. Was bedeutet das, wenn ich sage, ich kann mir vorstellen, einen solchen Text zu verändern? Oder wenn ich sage, ich kann mir vorstellen, einen Text aus dem Johannesevangelium zu verändern, wo Bach ja selber wohl anscheinend, das leitet man so ab, Stress bekommen hat, weil er ja ein paar Sätze aus dem Matthäus-Evangelium übernommen hat. Und das war wohl schwierig. Also bestellt war Johannesevangelium, ganz pur. Und Bach hat wegen der Wirkung, zum Beispiel dieser Tempelvorhang, der riss, das gibt es im Johannesevangelium nicht, dieses Moment. Aber Bach brauchte das offensichtlich oder wollte das gerne komponieren, hat es auch komponiert und musste es dann in der zweiten Fassung des Werkes rausnehmen, weil zu der Zeit kannten die Leute die Evangelien offensichtlich so gut oder die Kirchenvorderen fanden das so wichtig, dass das einfach reinbleibt. Das weiß man heute nicht mehr. So, das heißt also, da ist ganz wichtig, auf welchen Text schauen wir gerade.
Da haben Sie wirklich, wenn ich kurz noch nachfragen darf oder dazu bemerken darf, das ist unterscheidet eben Johannes Passion nochmal deutlich von Mozarts Zauberflöte, weil man so unterschiedliche Schichten hat. Also man fängt an mit dem Johannesevangelium, also meistens datiert man das für Ende des ersten Jahrhunderts. Dann hat man schon die Frage, wie verhält sich das zu den sogenannten Synoptikern, also den anderen Evangelien, hat man da schon mal die Auseinandersetzung. Dann die ganze Wirkungsgeschichte, Auslegungsgeschichte, weiter Deutungsgeschichte bis hin dann über Luther zu Bach, dann dessen Verknüpfung mit beim Libretto Erbauungstexten sind es ja manchmal, wo man sich manchmal auch fragt, aber das sind ja eher so dann stilistische Fragen. Und dann kommt die Wirkung zu seiner Zeit, von der wir gar nicht so genau wissen. Dann kommt nochmal das Vergessen von Bach, das Wiederentdecken durch den aus einer jüdischen Familie stammenden Felix Mendelssohn Bartholdy. Also das ist ja auch interessant. Dann kommt und so weiter und so weiter. Dann kommt natürlich die Shoah und die NS-Diktatur als Buch und so weiter. Also da haben Sie ja schon eben einerseits einen Text, den Sie entlang gehen und diskutieren, aber dann in jeder einzelnen Stelle müssen Sie ja gucken, über welche Schicht oder Bedeutungsschicht reden wir eigentlich gerade hier, ne?
Das hat kein Ende. Das ist nicht, da wird es keine finale Antwort auf diese Frage geben. Es geht auch, das hat Enne Martin ja eben auch gesagt, es geht ja auch nicht darum, dass wir jetzt alles, wo unbequem aus dem Werk herausnehmen wollen. Das kann ja nicht das Ziel sein. Dann müssen wir sagen, dann schreiben wir es halt neu. Dann machen wir jetzt was Neues raus.
Ist okay. Eigene Johannespassion steht Ihnen ja frei.
Eine eigene, genau, das steht uns frei. Das ist, aber wir wissen ja, dass Bachs Johannespassion aufgeführt wird. Ob es uns gibt oder nicht. Das wird einfach passieren. Und wenn wir der Meinung sind, dass eine Wiederholung von Stereotypen, in diesem Fall geht es vor allen Dingen um die stereotype Darstellung von Juden in der Johannespassion, wenn wir eine Wiederholung von Stereotypen, wenn wir der Meinung sind, dass das dazu führt, dass Vorurteile, Voreingenommenheiten sich vertiefen, dann, und wir wissen, die Werke werden aufgeführt, dann ist es natürlich naheliegend, sich zu fragen, können wir das irgendwie vermeiden? Und das können wir nicht vermeiden, indem wir sagen, wir komponieren eine eigene Johannespassion, egal wie erfolgreich die jetzt nur ist oder nicht, die Bachs Johannespassion wird weiter aufgeführt werden. Und dann geht es wirklich um die Frage, können wir uns einen Umgang vorstellen, der die Stereotype relativiert und eben vielleicht sogar bestimmte Dinge ins Positive wenden kann. Und trotzdem bleibt das die Passion von Johann Sebastian Bach.
Ja,
das ich glaube, gerne.
Ja, ich glaube, das sind ja auch noch ein bisschen, mir sind ja so auch noch zwei Gedanken gekommen. Also einmal geht es darum natürlich, wie sehr wird man eingreifen? Wir werden einen sehr, sehr langen und aufwendigen, komplexen Prozess jetzt durchmachen bei dieser Arbeit. Gleichzeitig kann es sein, dass im Endeffekt nicht Unmengen sichtbar sind. Was bei der Zauberflöte letztendlich eigentlich auch der Fall ist. Das sind teilweise ganz liebevolle, kleine Stellschrauben, die da gedreht werden, aber gar nicht irgendwie der große Holzhammer. Ich glaube, das ist manchmal, wird es so dargestellt, kommt es so rüber, aber das ist gar nicht der Fall. Das ist die Auseinandersetzung damit, das ist der Diskurs darüber und miteinander und eben auch die Mitsprache derjenigen, die möglicherweise eben betroffen sind von den Diskriminierungsfragen. Also ich glaube, das find ich nochmal wichtig auch zu sagen, dass eben nicht nochmal betonend nicht neu geschrieben wird, sondern Kleinigkeiten geändert werden, um eben nicht weiter, um nicht weiter antisemitische Erzählungen zu reproduzieren. Irgendwie, das ist zumindest das eine. Und das andere, da habe ich jetzt nochmal drüber nachgedacht, also so eine Passion ist ja in einem ganz anderen funktionellen Kontext, ne, als so eine Oper auch. Und ich musste jetzt einfach nur nochmal darüber nachdenken, an dieses historisch Fremde oder das, was lebendig ist, was wir jetzt erleben. Und auch da nochmal zu gucken, also ich würde Oper zum Beispiel gar nicht als dieses historisch Fremde per se ansehen, sondern sehe das immer als ein sehr, sehr lebendigen künstlerischen Austausch. Das ist irgendwie so das eine, was ich nochmal irgendwie interessant fand. Die Historie ist natürlich nicht wegzudenken, aber sie ist trotzdem dabei zu verharren, würde, glaube ich, dem, wie Oper entstanden ist, gar nicht gerecht werden, wie sich Oper auch immer in der Zeit weiterentwickelt hat. Das würde dem gar nicht gerecht werden. Und jetzt bei so einer Johannespassion ist es natürlich eine andere Sache, glaube ich. In welcher Funktion werden wir sie aufführen und erleben? Ist es wirklich eine Art der Einkehr, der Verbindung irgendwie mit, sei es mit Gott, sei es im kirchlichen Kontext, oder ist es wirklich das Kunstwerk selbst in einer Philharmonie, in irgendwie im Konzertkontext? Ich glaube, da müssen wir ein bisschen unterscheiden. Darüber haben wir auch schon mal kurz gesprochen in unseren Vorgesprächen. Genau, wo wird das stattfinden? Und
wir werden, wir gehen ja in einen Prozess jetzt hinein, von dem wir nicht wissen, was da am Ende bei rauskommt. Wir wissen zum Beispiel nicht, ob wir zu einer Edition kommen werden, die für den Gebrauch im Gottesdienst geeignet ist. Das kann sein, dass da von religiöser Seite große Vorbehalte kommen. Das wissen, ich kann es auch gar nicht einschätzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich persönlich kann das null einschätzen. Und wir sagen, ja, aber wenn wir jetzt diese Edition machen, dann müssen wir bestimmte Sachen ändern, auch wenn es das Johannesevangelium ist, wenn es das betrifft. Wenn das für euch schon No-Go ist, dann ist das so, dann ist die vielleicht nicht geeignet für den Gebrauch im Gottesdienst. Das kann sein. Vielleicht sind da auch die christlichen Kirchen nochmal unterschiedlich aufgestellt. Das ist alles nicht
klar. Okay. Gucken wir mal, das ist ganz lustig, eigentlich ist es ja journalistisch total falsch, dass ich Sie jetzt eingeladen habe zu einem Ding, das noch nicht da ist, aber es macht ja Spaß, sozusagen sich mal darauf einzustellen, wie würde man es denn machen, Werkstatt und was, und dann kann ich aber ein bisschen mitdiskutieren. Auf die letzten Punkte von Ihnen komme ich gleich noch, aber vorher noch zu dem, was eigentlich das Problem ist, so wie ich das wahrgenommen und verstanden habe, gibt es ja bei der Johannespassion zwei Themen, die immer so seit langer Zeit in der Diskussion sind. Das eine ist die stereotype Beschreibung der Jesusgegner als die Juden. Und das durchzieht das gesamte Johannesevangelium, obwohl das Johannesevangelium ja selbst, soweit wir wissen, eigentlich wie alles in den ersten anderthalb Jahrhunderten Juden waren. Also die Jesusbewegung war ein Teil des sozusagen des vielfältigen Judentums. Dann gab es mal hier und da ein paar Griechen, die dazu kamen, aber dominant war eben sozusagen von der Herkunft aller dieser Texte, die entstanden sind, aus denen sie erwachsen sind. Es hat ja nicht ein Einzelner so mal so runtergeschrieben, sind das jüdische Gruppen gewesen. Das muss man dann immer beim Lesen und in der Exegese erklären. Das sind sozusagen jüdische Antijudaismen oder Binnendiskurse. Wir lesen das natürlich heute anders. Wir nehmen erstmal Johannes, das Johannesevangelium als einen christlichen Text, als einen nicht-jüdischen christlichen Text. Und da werden dann die Juden sozusagen kollektiv immer beschrieben, nicht die zu dieser Gruppe, Pharisäer, Sadduzäer, was da alles so ist. Und das ist ja etwas, was das gesamte Johannes, das ganze Johannes-Evangelium, die ganze Johannes-Passion durchzieht. Da, liebe Frau Kühn, kämen Sie nicht mit so ein paar liebevollen Streicheleinheiten weg, sondern das durchzieht ja das ganze Werk. Wäre eine Frage. Und die andere, das zweite, was ich immer als schwierig oder gelesen und auch gehört habe, sind diese einzelnen Toba-Chöre, wo also Bach musikalisch mal voll ins Brett geht. Wo ich mich frage, kann man das eigentlich nur textlich verändern, wenn das Problem ja nicht nur im Libretto liegt, sondern eben auch in der Komposition? Nun haben Sie es noch nicht fertig, aber deshalb frage ich Sie, wie Sie da so rangehen. Das ist ja doch...
Also wir werden keine Musik ändern, so. Aber ich finde es total richtig, dass Sie, wenn Sie die Toba-Chöre ansprechen, das ist so vehement, das ist so, also diese Einforderung des Todes eines anderen Menschen, das ist so emotional, so aufgepeitscht, das ist unglaublich. So, wir werden, das hat Anne Marthe auch eben gesagt, wir werden nicht zu einer diskriminierungsfreien Edition kommen. Das kann nicht, also das ist natürlich ein Ziel, aber wir können uns nicht daran messen lassen, ob wir es jetzt wirklich schaffen oder nicht schaffen. Es ist ja auch schon viel geholfen, wenn Sie, ich rede jetzt mal wirklich aus der Werkstatt. Es hilft, wenn Sie lesen, die Juden in der Johannespassion, die schreien immer. Das wird gesagt, das sagt der Evangelist, die Juden schreien. Sie schrien, so, das ist die ganze Zeit schreien die. Das ist ein Stereotyp, was sich im Christentum über die jüdische Gemeinschaft ganz tief eingegraben hat, die sich streitenden und schreienden Juden. So, wenn Juden rufen würden,
das ist schon anders.
Das wäre ein, würde völlig anders auf uns wirken. Weil rufen tun wir alle. Rufen, das ist ein ganz normaler Vorgang und es ist eine, ich erhebe meine Stimme. Das ist nicht wertend. Mal so einfach so ein Beispiel für etwas. Ich habe jetzt nicht den goldenen Schlüssel hier in der Schublade liegen, wo ich sage,
Hey, komm, Sie müssen auch noch überlegen, ob das U im Unterschied zum Ton passt. Ist das U zu tief?
Genau. Also da sind sehr, sehr, sehr viele Menschen müssten zu einer Änderung vom Schreien zum Rufen zustimmen. So, und aber das ist dann die Arbeit, die wir tun müssen. Und sehen, also gerade dieses nicht ausdifferenzierte der Juden, ob man da etwas tun kann, weil das immer so, wenn es so pauschal um Gruppen geht, so eine pauschale Zuschreibung ist natürlich immer problematisch. Und es wäre viel schöner, wenn man es ein bisschen individualisierter hätte. So, und vielleicht geht da was. Ich habe keine Ahnung. Das ist also, da brauche ich einfach ganz kluge Köpfe um mich rum. Menschen, die viel mehr wissen als wir, Menschen, die viel genauer sowohl im liturgischen, im christlichen Bereich drin sind, in der Exegese, als auch in der Historie. So, und das ist dann natürlich ein hochspannender Weg.
Okay.
Ich glaube, ich hänge noch so ein bisschen an einem Puschelkurs fest, der, glaube ich,
haben Sie gesagt, ungefähr. Naja, nicht ganz.
Ich habe
zugespitzt.
Ich habe gesagt, es ist ein liebevoller Zugang sozusagen in dem Sinne. Und
Entschuldigung.
ich glaube, das meint was anderes. Das meint nicht so ein Weichzeichnen oder irgendwie eine falsch verstandene Vorsicht. Ich glaube, das geht eher darum, das Werk an sich ernst zu nehmen. Und dem Werk, also wir haben alle nicht die Intention, dem Werk selbst zu schaden, sondern mit kleinen Momenten, die man, die wir finden werden oder eben für die Zauberflöte gefunden haben, genau, ein bisschen das Werk heutiger zu gestalten. Und ich glaube aber eben, das meine ich eben einfach mit einem, das soll nicht der Holzhammer sein, der da angesetzt wird, der das zerkloppt und zerschlägt. Das geht nicht darum. Und wir lieben die Werke alle, die wir dort vor uns haben. Und das ist das, was ich meine. Und das hat nichts mit
Okay.
Kuschelkurs zu tun,
Schön,
sondern
dann ziehe ich das zurück.
mit einer
Ja.
Ernsthaftigkeit.
Ja, ist gut. Eine
Und
gute
eben
Klärung.
ganz wichtig auch die Perspektive, das hat der Mate auch eben gesagt, immer das Publikum. Das ist das eine. Ganz wichtig, Zauberflöte, Johannespassion, viele, viele tausend Menschen. Aber darüber hinaus auch die Aufführenden. Und das wird bei der Johannespassion noch wichtiger als bei der Zauberflöte. Bei der Zauberflöte haben wir es hauptsächlich mit Profis zu tun, von denen erwarte ich, dass sie ein bisschen Background studieren, das irgendwie ganz gut einordnen können. Bei der Johannespassion handelt es sich um ein Werk, was vielfach von Laien gesungen wird. Das sind ganz, ganz viele Menschen, die über Monate diese Turbachöre, die einstudieren müssen, weil das dauert ewig lang, bis man es kann. Das ist einfach schwer. So, und diese Menschen setzen sich natürlich mit dem auseinander, was sie da singen. Die singen, die sagen ja nicht, ja, das steht halt da, das singe ich dann halt, sondern die wissen dann schon, was sie singen, sie wissen, was das bedeutet. Und wir wissen, dass die Menschen da, das wissen wir zum Beispiel auch über den Landesmusikrat NRW, das wird uns da sehr klar gespiegelt, die Leute sind verunsichert. Was singe ich da eigentlich? Ist das okay, wenn ich das singe? Weil es eine solche Wirkmacht entfaltet, eine solche emotionale Wirkmacht, die Bach einfach herzaubern konnte. Und das ist ja etwas, ich kann einen Bibeltext lesen. Wenn ich das so tue für mich, dann halte ich vielleicht mal inne, reflektiere. Wenn ich das in der Kirche tue, dann gibt es einen Pfarrer, der das framen kann oder in einen Kontext setzen kann. Wenn ich in der Johannespassion sitze, bin ich völlig schutzlos der emotionalen Wucht, die Bach entfaltet, ausgesetzt. Und da kann ich nichts framen, da kann ich nichts machen. Das ist einfach da. Das hat eine solche faktische Macht, dass ich mich dem nicht entziehen kann. Und das spüren die Leute, diese Kraft, die sie da haben. Diese Macht in diesem Moment, wenn sie das aufführen werden und sie fragen sich, nutze ich die richtig? Ist das in Ordnung? Darf ich das tun? Oder befördere ich etwas, was ich eigentlich gar nicht meine, was wir heute nicht meinen?
Ja, ich finde, dass diesen Hinweis, der hat mich in der Vorbereitung auf das Gespräch auch sehr beschäftigt. Ich habe aber allerdings auch nochmal die andere Erfahrung gemacht, dass einfach weil Zeit nicht da ist und man das einüben muss, die inhaltliche Auseinandersetzung in vielen Chören auch besser sein könnte. Also ich kenne einige
Ah,
Kantoren und Kantoren.
noch
Naja,
schlimmer.
nee, also eigentlich ja das Interessante, weshalb ich Ihr Projekt interessant finde, selbst wenn Sie am Ende gar nichts ändern, könnte ja auch sein. Wir lassen das, wir können
Ja.
das nicht. Kannst du da allein das Gespräch darüber nochmal ein Anlass sein, das zu diskutieren? Und das fände ich an dem eigentlichen Wert, egal ob nun Toba dann plötzlich ganz leise gesungen wird oder aus den Juden die Pharisäer werden, weil ich schon wahrnehme, dass für diese inhaltliche Auseinandersetzung in den Chorproben viel zu wenig Zeit ist. Gerade dann nochmal bei Knabenchören und so, was die da alles so singen. Insofern finde ich, das Hauptthema ist überhaupt die Auseinandersetzung. Und deshalb noch eine Frage. Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, damit wir so den Bogen schließen. Es gibt ja doch eine lange, lange Vorgeschichte und lange Debatte inzwischen schon über die Johannespassion. In der evangelischen Theologie kenne ich das ganz gut, in der Kirchenmusik. Bach ist ja zudem aber nicht nur ein Kirchenkünstler, sondern ein Universalmusiker längst geworden, der in den unterschiedlichsten kulturellen Kontexten gehört und verehrt wird. Haben Sie von dieser ja schon längeren Geschichte, jüdisch-christlicher Dialog, kritische Bach-Rezeption, nehmen Sie sowas auf oder setzen Sie da nochmal neu an?
Sowohl als auch, würde ich sagen. Also wir nehmen das wahr. Es gibt ja auch die Versuche, zum Beispiel durch Interpolation, also jetzt in dem Werk der Johannespassion, indem man sagt, okay, da gibt es ganz viele Chöre und Arien, die jetzt mit dem Evangelium erstmal nichts zu tun haben, also sozusagen erstmal da verzichtbar sind für den strengen Ablauf, die könnte man auch ersetzen. Und dann gibt es da vielfältige Herangehensweisen, das zu tun. Und dadurch kann man ganz viel ausbalancieren. Und das ist ein ganz toller Weg. Das ist super. Das würden wir sehr, sehr unterstützen, wenn das Leute machen. Aber wir zielen auf etwas anderes ab. Wir kommen wieder an den Punkt, wo wir sagen, wir wissen, ganz oft wird das Werk einfach so aufgeführt, wie das in der Bärenreiter-Ausgabe oder welcher Ausgabe auch immer einfach steht. Es wird einfach das, was die Leute denken, das ist das Werk, das wird einfach so gemacht. Und wenn wir der Überzeugung sind, nochmal, dass da Stereotypen vertieft werden, dann müssen wir uns fragen, haben wir irgendwo einen Hebel dran? Und der Hebel ist nicht, indem wir jetzt eine andere Fassung machen, die eben, was weiß ich noch, jüdische Textdichter einbezieht und, sondern indem wir vielleicht das, was sowieso gemacht wird, leicht verändern und dadurch lebbar machen, für die Leute viel angenehmer machen zu singen. So, und natürlich fließt das ein, auch die Frage, es gibt ja eine Bibeledition in gerechter Sprache, so etwas, das fließt natürlich auch bei uns ein. Da gibt es offensichtlich auch im religiösen Bereich in den Kirchen Unbehagen, das sich unterschiedlich äußert. Und auch das nehmen wir natürlich auf. Klar.
Kommt ja auch darauf an, wer dann unsere ExpertInnen dann auch sein werden. Ne? Also genau solche Stimmen, mit denen müssen wir so oder so sprechen, denke ich. Also ob die jetzt in dem engen Gremium sind oder in einer weiteren Austauschrunde irgendwie auftauchen. Aber ich denke, dass das nicht einfach ignoriert wird.
Sie haben sich da was Ordentliches vorgenommen. Wer mehr über Sie wissen will, kann die Website von Critical Classics mal angucken. Die, ich finde, die ist sehr aussagekräftig. Nur mal für diejenigen, die neugierig sind, zu verfolgen, was da so wird. Werden Sie da so mal Zwischenschritte dokumentieren, dass man, keine Ahnung, alle halbe Jahr mal bei Ihnen nachguckt, wie Sie vorankommen? Oder sagen Sie, das Ergebnis wird dann vorgestellt?
Wir würden uns auch gerne in die Werkstatt gucken lassen, aber wir sind da einfach manpowermäßig total am Limit natürlich. Also das jetzt in einem offenen Prozess zu gestalten und sowas. Also ich finde das eine schöne Anregung, dass man sagt, also jetzt stell doch mal irgendwie ein, zwei Stellen da exemplarisch. Das haben wir übrigens bei der Zauberflöte auch gemacht. Da haben wir im Vorgriff schon mal Dinge veröffentlicht mit dem Hinweis, dass das eben eine Arbeitsfassung ist. Und das kann ich mir jetzt auch sehr gut vorstellen, dass man da einfach mal so reingucken kann und schon mal ein Gefühl dafür kriegt, wo geht denn die Reise hin, wie kann denn sowas aussehen? Weil es ist total wichtig, dass man es konkret sieht. Weil vieles von dem auch, was wir jetzt hier diskutiert haben, was so ganz an die Fundamente geht und ja, die wollen jetzt die Bibel umschreiben. So grauenhaft, das war meine erste Reaktion, als der Konrad Jung-Hähnel das vorgeschlagen hat. Ich habe gesagt, wir können doch nicht die Bibel umschreiben. So, und so, das ist irgendwie die Dimension. Aber wenn Sie es dann eben runterkochen, merken Sie,
ja, ja.
Also, das wird alles noch stehen bleiben. Wir reißen den Dom in Köln nicht ab.
Nee, hatte ich jetzt auch gar nicht die große Befürchtung. Es sind natürlich im Grunde ist es eine Art von Übersetzungsarbeit, die aber hier nochmal besonders kompliziert ist. Einerseits, Übersetzung jetzt nicht abschleifen und Anstößiges rausschmeißen und so, dann kann man doch alles lassen. Es ist aber eine Form von Übersetzung, die aber natürlich bei der Bedeutung des Werkes und dann in dieser Kombination von Text und Musik schon nochmal besonders anspruchsvoll ist. Ich finde das insofern total interessant.
Es ist eine Übersetzung über Jahrhunderte hinweg.
Genau.
Das ist das.
Und schließt sich ja im Grunde in diesen Strom der unterschiedlichsten Übersetzungen an.
Ja.
Wir müssen dann mal eine Fortsetzung dieses Gesprächs machen, wenn das alles fertig ist. Erstmal finde ich es für mich total interessant, nochmal so einen Impuls, wirklich die Auseinandersetzung mit diesen Werken ernst zu nehmen und dabei eben auch das Kritische mit zu bedenken. Und wünsche Ihnen viel Glück, liebe Anne-Marthe Kühn und lieber Bertolt Schneider, für Ihre Arbeit mit Ihren Mitengagierten. Vielen Dank, dass Sie mich hier beim RefLab bei Draußen mit Klausen besucht haben.